Vor knapp 300 Jahren, im Jahr 1733, wurde im Königreich Preußen festgelegt, dass jeweils am ersten Sonntag im Oktober ein Erntedankfest gefeiert werden sollte. 300 Jahre liegt das zurück. Der Grund: Es gab in der damaligen Zeit extreme Ernteausfälle, schlechte Ernten, zur Folge Hungersnöte, Armut, Schwierigkeiten, eine Krise, dass die Menschen überhaupt überleben konnten. Gute oder reiche Ernten gab es damals sehr, sehr selten. Und so war die Zeit gezeichnet von Hungersnöten. Und deshalb sah die damalige Regierung es als eine Notwendigkeit an, Gott für eine gute Ernte jeweils zu danken und für eine neue Ernte zu bitten. Heute ist das ganz anders. Heute kennen wir keine Hungersnot. Heute leben wir im Überfluss. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, als sie den Erntedanktisch deckte: Du weißt, der ist nicht so ganz stabil, leg nicht noch was drauf. Und als wir hierher fuhren heute Morgen von zu Hause, habe ich gesagt, hoffentlich hat der Tisch das ausgehalten. Aber so viele gute Sachen waren hierher gelegt worden und sie wollte sie natürlich auch gerne dann zeigen. Jedes Jahr überreich beschenkt, reich gedenkte Tische. Das Wort, als Erntedank eingeführt wurde, war dankbar sein. Aber heute fragen wir uns: Dankbar wofür? Es ist doch einfach alles da. Jemand anders sagte mal, früher, so ganz am Anfang und auch nach dem Krieg, da haben wir noch in unseren kleinen Garten gegraben. Heute graben wir in der Tiefkühltruhe, um zu sehen, wo wir die nächste Speise finden. Gott ist ausgeklammert. Dankbarkeit ist ausgeklammert. Und doch bringt unsere Erde immer noch durch Gottes Gnade so viele Früchte hervor, von denen wir leben dürfen. Also, wir sollten wieder Erntedank feiern und wir sollten wieder Gott in den Mittelpunkt stellen, der Schöpfer aller Dinge. Dank für die Früchte, die er uns immer wieder schenkt. Und wie gesagt, dieser reich gedeckte Erntedanktisch, der macht uns wirklich dankbar, dass wir und nachdenklich für das, was wir sehen. Aber nicht nur für die Früchte, die hier auf dem Tisch sind. Wir wollen auch danken für die, die sich da einsetzen, dass diese Früchte wachsen und reifen dürfen und sich einbringen, bei jedem Wind, bei jedem Wetter draußen sind. Und das sind die, die wirklich verantwortungsbewusst mit unserer Natur umgehen. Aber unser Dank, wie gesagt, muss weitergehen. Er muss weitergehen und nicht nur gelegentlich ein Erntedankfest zu feiern, sondern für dankbar zu sein für das, was Gott in unserem Leben tut. Und wir brauchen nicht nur immer an die Früchte zu denken, sondern wir können auch darüber nachdenken: Gott tut so viel und immer wieder für uns. Und sind wir dafür von ganzem Herzen dankbar? Wir haben gerade in dieser Woche zwei notvolle Anrufe bekommen von Leuten, wo auf einmal die Gesundheit abgebrochen ist und dafür eintreten. Das ist nicht selbstverständlich. Lasst uns Gott danken für Bewahrung, für Hilfe, für Begleitung, für Freunde, die in Not, in der Trauer bei uns sind und uns begleiten, uns unterstützen. Für Menschen, die ja uns mit uns Freud und Leid teilen. Und dafür wollen wir wirklich auch vor Gott ein Erntedankfest feiern, das alles mit einschließen. Nun, Erntedank gibt es schon seit langer Zeit. Schon auf den ersten Seiten der Bibel, wenn wir sie aufschlagen, im ersten Buch Mose im 4. Kapitel, da hören wir von einem Erntedankfest. Die Verse 3-9 will ich einmal lesen. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, dann kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Und er hat Verlangen nach dir. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er aber sprach: Ich weiß nicht. Und soll ich etwa meines Bruders Hüter sein? Wir hören, wie Kain und Abel ein Erntedankfest feierten. Jeder brachte Opfer dar von dem Ertrag ihrer Arbeit. Und dann heißt es, dass Gott das Opfer von Abel gnädig ansah, aber das Opfer von Kain nicht. Und Gott sagte dann zu Kain ganz genau, was ihm missfiel. Es war nicht, was sie als Opfer brachten oder dass sie ein Opfer brachten. Es ging vielmehr, wie sie das Opfer brachten. Doch Kain hörte nicht auf die warnende Stimme Gottes. Und so werden wir schon auf den ersten Seiten der Bibel auf einen Vers aufmerksam gemacht, der später dann auch im Neuen Testament wieder vorkommt, in Judas 11, über den berühmten Weg Kains. Wir werden da gewarnt, dass wir nicht den Weg Kains gehen sollen. Der Weg Kains bedeutet ein scheinbarer Glaube. Sie waren auf dem Feld, sie opferten. Er war scheinbar dabei, in Wirklichkeit war er weit distanziert. Er hatte keinen Glauben. Er ärgerte sich, dass Gott ihn ansprach, dass Gott ihn über sein Handeln, über sein Denken, über sein Reden ansprach. Er fühlte sich angegriffen und er ließ und wies die Weisungen Gottes einfach zurück. Und zum Ende war es so weit gekommen, als er seinen Bruder totgeschlagen hatte und Gott mit ihm sprach, lehnte er die Verantwortung für sein Handeln ab und sagte: Soll ich etwa der Hüter für meinen Bruder sein? Und er weiß genau, was geschehen war. Die Handlung von Abel waren in Ordnung. Johannes schrieb, denn das ist im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt, von Anfang an, dass wir uns untereinander tolerieren sollen. Seid ihr einverstanden? Nicht einverstanden. Dass wir uns untereinander lieben sollen. Wisst ihr, was Liebe ist? Ich komme mal zu den jungen Leuten. Okay, gut. Und sie haben gelächelt, die wissen genau, was Liebe ist, ja. Ja, das brennt. Da bin ich für den anderen da. Ich muss mal einen Schluck trinken. Vor vielen Jahren war ich mal verliebt in ein junges Mädchen. Ich hatte Pech gehabt. Sie hatte eine Vorstellung, so junge Mädchen haben manchmal Vorstellungen, das verstehe ich gar nicht, warum sie Vorstellungen haben. Groß, blond und blauäugig wollte sie. Passte ich überhaupt nicht in das Bild. Aber ich hatte Liebe für sie. Und was tat ich? Jeden Morgen früh mit meinem VW Käfer, da gab es noch keine richtige Heizung da im Auto, da, als es Winter wurde, stand ich vor ihrer Haustür, ließ den Wagen warm laufen, damit, wenn sie rauskommt, bei mir einsteigen kann und wenigstens in ein aufgewärmtes Auto steigen konnte, damit ich sie ein paar Kilometer später dann zur Arbeit. Das ist Liebe. Das hat nicht so gut geklappt. Sie hat das bald gemerkt, dass ich da vor der Haustür stand, dann ist sie hinten rausgegangen und hat mich da stehen lassen. Aber ich mache euch Hoffnung, das ist ganz egal, macht es trotzdem. Am Ende, eine Mausefalle läuft ja auch nicht hinter der Maus her. Wir sind über 60 Jahre verheiratet, jetzt hab sie doch gekriegt. Nein, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Und das stimmt in unserer Welt heute nicht mehr, dass wir uns untereinander lieben sollen, für den anderen da sein und nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren. Genau solche unterschiedlichen Menschen, liebe Geschwister, leben heute mitten unter uns auf diesem Planeten, auf dieser Erde. Deren Handlungen einfach, wer kann das verstehen, was in unserer Welt, ich will ja nicht in die Politik einsteigen, aber was da passiert mit der Kriminalität und mit den Verbrechen auch der Menschlichkeit der Nationen untereinander. Unbegreiflich. Wie kann man da kühl sehen, wie da in dem Land gemordet wird, in dem Land gemordet wird, in Afrika gemordet wird, wie in Ukraine, in Russland. Es ist unbegreiflich. Diese Menschen leben unter uns. Und für uns Menschen scheint es manchmal zu einem Prinzip werden. Wenn ich mich ärgere, wenn ich zornig bin, wenn ich nicht in der Spur Gottes gehen will, dann schlage ich lieber meinen Bruder tot. Dann ist er weg. Ist das Problem erledigt. Es ist nicht erledigt. Da sehe ich aber noch einen ganz anderen Mann. Da ist ein Mann, ja, von dem man sagen kann, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war, das ist ein großer Unterschied. Was war der Unterschied zwischen dem Opfer, zwischen Kain und Abel? Das Herz war ganz anders. Und Gott sieht unser Herz an. Das war die Antwort Gottes. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich kann nur bis hierher gucken. Ich weiß nicht, was in seinem Herzen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht uns. Gott kennt uns, nicht oberflächlich, er kennt unsere Namen, er kennt unsere Ängste, er kennt unsere Nöte, er kennt unsere Sorgen und vor allen Dingen kennt er unser Herz. Und Gott liebt uns. Und dann heißt es in der Bibel, dass es da einen Mann gab, David, den er dann einen Mann nach dem Herzen Gottes nannte. Wisst ihr, wenn ich irgendeinen Wunsch äußern dürfte Gott gegenüber, also das ist schon fast zu viel, aber ich wünschte irgendwann, dass Gott mal sagt, er ist ein Mann, der mir gefällt. Ein Mann, der mit mir in meiner Spur ist, den Wunsch hätte ich sehr. Möchten wir nicht so genannt werden? Nun werdet ihr vielleicht fragen, wie ist das passiert? Wie ist der Mann, der David, zu einem Mann nach dem Herzen Gottes geworden? War der das von Geburt aus an? Nein, der war wie du und ich, wie wir alle. Wie wir alle. Eines Tages, so lesen wir im 51. Psalm, da kriegen wir das erklärt, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes wurde. Eines Tages kam der Prophet Nathan zu ihm, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, das heißt Ehebruch begangen hatte. Und da saß er mit seiner Schuld beladen. Und der Prophet kam von Gott gesandt. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Und wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde, sie ist vor mir. Denn das ist, was David sagt. An dir allein, Gott, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Siehe, ich bin in Schuld geboren, im Sünden empfangen. Du liebst die Wahrheit, die im Verborgenen liebt, und im Geheimen tust du deine Wahrheit kund. Nun entsündige mich, dass ich rein werde, und wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Das heißt, nimm alles, alles, alles raus, weg aus meinem Leben und lass mich hören Freude und Wonne, damit ich wieder fröhlich werden kann, die Gebeine, die du zerschlagen hast. Und verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Und dann kommt Vers 12. Und schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich komme nochmal auf diesen Vers nachher zu sprechen. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir und erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Wenn wir zu Menschen nach dem Herzen Gottes werden müssen, müssen wir zuerst nach dem Willen Gottes fragen. Wir können nicht leben, wie wir es meinen, welche Vorstellungen wir haben. Wir müssen zweitens, wir müssen ihn, wie in Vers 14, um einen willigen Geist bitten. Den muss Gott uns schenken. Wir müssen lernen, willig zu sein, unter seiner Geistesführung zu leben. Und drittens, wir müssen nur noch eins beten: Herr, dein Wille geschehe. Übrigens, ein williger Geist ist auch immer ein dankbarer Geist. Dankbar für das, was Gott für uns tut. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Warum ist das Danken so wichtig? Merci, warum ist das Danken so wichtig? Sie hat sich mir vorgestellt, letzten Sonntag standen wir da draußen, und da sagte sie zu mir: Mein Name ist Merci. Ich sage: Entschuldigung, das geht nicht. Mein Name ist Danke. Wunderbar, wenn wir solche, eigentlich müssen alle dankbar sein. Nicht? Dankbarkeit, sei dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes für uns. Wir reden immer wieder hier in der Gemeinde und der Gemeinschaft miteinander darüber: Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt dich wirklich. Er will dich festhalten. Er liebt dich mit all deinen Mängeln. Und du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Preis den Herrn. Wenn irgendjemand sagt, du musst vorher das und das tun, ist das Unsinn. Du darfst sein, wie du bist, und so darfst du zu ihm kommen. Ich weiß noch, wie ich zu ihm kam das erste Mal. Also, Was war da alles falsch in meinem Leben? Also, du darfst kommen. Nur eins, das haben wir auch immer weggesagt. Gott will uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern das ist seine große Aufgabe, uns zu verändern. Aber nun ist die Frage, wie kann er dich und mich verändern? Er kann uns nur verändern, indem er unser Denken verändert. Und Danken und Denken, das gehört zusammen. Wir müssen unser Denken unter die Kontrolle Gottes bringen, dass er uns sagen kann, was praktisch dran ist. Herr, wenn irgendetwas passiert, dann müssen wir fragen, Herr, was denkst du? Was denkst du, was ich jetzt tun soll? Herr, was denkst du, wie ich das angreifen soll? Wenn ich irgendeine Antwort geben soll, Herr, was denkst du, was ich sagen soll? Das Jahr 1965, da habe ich mir eines Tages, wir waren dabei in Hanau die Gemeinde zu beginnen, noch in der Kirchstraße hieß es, und ich kam gerade an der offenen Tür von der Kirche vorbei und ich sah da jemanden auf den Knien, was ich nie geglaubt hätte, mit einer Wurzelbürste den Plastikboden zu reinigen, habe ich nie als junger Pastor, ich war damals, 31 Jahre alt, okay, ganz jung, so, da hatte ich keinen Blick für solche Dinge. Und ich gucke da, ich kriege da einen Schock, sah das und bin sofort in das nächste Papiergeschäft gegangen, habe mir so ein Vokabelheft, gibt es ja heute gar nicht mehr, habe ich mir dieses Vokabelheft gekauft und draufgeschrieben, ich möchte dankbar sein für. Und dann fing ich an, mein Dankbarkeitsheft einzutragen. Die Nummer eins war die Frau Proksch. Das war die Frau mit der Wurzelbürste, die da auf den Knien war und den ich geschrubbt habe. Nummer zwei lese ich auch noch mal vor. Nummer zwei war die Frau Tim, Oma Tim. Sie lebte, wenn ich wirklich sagte, unter einem Dachgewölbe in einem Hauseingang, in Gang, das ganze ihr Zimmerchen war nicht, ja, ich mache es mal so rüber, nicht so groß wie dieses, ärmlich und erbärmlich. Jedes Mal, wenn ich zu der Oma Tim gab, sie hatte da ihren Herd, da ihr Bett, das alles in einem kleinen Raum, Toilette daneben. Als junger Pastor kam ich dorthin und wenn ich Oma Tim besuchte, dann war ich ermutigt. Dann hat sie mit mir gebetet, dann hat sie mir ein positives Wort gesagt, dann hat sie gesagt, das geht weiter, du musst nur festhalten. Das war für mich eine Ermutigung in meinem Leben. Oma Tim. Ich könnte noch jemanden hier vorlesen. Mach das einfach mal, ja. Das war Nummer 4 war das. Drei habe ich ausgelassen. Hildegard Mohn war die Nummer 4 hier auf meinem Programm. Ich habe meine Frau gefragt, was war denn da los? Hilfe von Hildegard Mohn, als Elaine krank war. Sag ich, was war denn da los 1965? Sie wusste es nicht mehr, ich wusste es nicht mehr. Dankbarkeitsbuch. Wisst ihr, als mein Herz manchmal schwer war, habe ich das Buch rausgeholt und gelesen und habe gesagt, und nachher bei Seite 2 und 3 liefen mir die Tränen und gesagt, Herr, ich kann dir gar nicht genug danken für Menschen, die neben mir sind. Legt euch ein Dankbarkeitsbuch an. Ich hoffe, meine Frau schimpft jetzt nicht hinter mir, dass ich das zu sehr ausgebreitet habe. Aber das war mir so wichtig. Aber ich will euch etwas sagen. Als ich anfing, mit dem Dankbarkeitsbuch zu leben, hat Gott etwas in meinem Inneren verändert. Da kamen Nachrichten, Informationen und ich fing erst einmal an, das Dankbarkeitsbuch aufzuschlagen. Und ich fing an zu danken, dann war das andere, was mich gerade eben bedrängte und erschütterte, schon längst vergessen, beiseite gelegt. Sag ich, das gebe ich dir, Herr, das ist jetzt deine Sache. Und plötzlich, und so ist es geblieben. Und Gott konnte nach und nach mich umprägen. Und er ist immer noch dabei und er arbeitet an mir. Wir haben heute Morgen in der Schriftlesung gehört, denn Gottes Zorn wird offenbar vom Himmel über alles gottlose Leben, alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, wird ja seit der Schöpfung in der Welt bekannt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Aber obwohl sie von Gott wussten, haben sie Gott nicht gepriesen, noch ihm gedankt. Und so sind sie dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ihr Lieben, wisst ihr, in welch einer Zeit wir heute leben? Otto Schenk hatte mir am Mittwoch noch so einen Vers gesagt, ich kannte ihn nicht. Da gab es mal einen Spruch, damals in der DDR, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ich kannte den nicht, ich habe ihn nur mal notiert. Nun, wir brauchen das heute nicht zu sagen, aber das ist das Klima, in dem wir leben. Gott brauchen wir nicht. Das schaffen wir alles alleine. Und ihr Blick ist verfinstert. Und was ist passiert? Chaos, wo wir heute hingucken und hinhören. Ihr Lieben, zwei Menschen hören genau dieselbe Information und reagieren ganz anders. Woran liegt es? Weil das eine Herz von Gott bestimmt wird. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wir können jeden Tag neu entscheiden, ob wir dankbar sind oder nicht. Wir haben die Freiheit. Oder ob wir daran vorbeigehen. Eins können wir nicht. Wir können die Konsequenzen nicht beeinflussen. Erinnern wir uns, als Gott der Herr zu Adam und Eva sprach. Und er sagte zu ihnen, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber von dem Baum, da dürft ihr nicht lesen. Sie hatten die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie davon essen würden. Oder nicht. Die Freiheit der Wahl hatten sie allein. Was sie nicht mehr beeinflussen konnten, war die Konsequenz ihrer Entscheidung. Die war gefallen. Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, an dem Tag werdet ihr des Todes sterben. Liebe Geschwister, das ist so. Wir haben die freie Wahl, welchen Lebensweg wir gehen wollen. Aber die Konsequenzen können wir nicht mehr beeinflussen. Lasst uns in der Spur bleiben. Lasst uns dem Herrn vertrauen und ihm nachfolgen. Ein guter Spruch. Sehe einen guten Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine gute Tat. Und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine gute Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Sehe einen guten Lebensstil und du erntest deine ewige Bestimmung. Möge Gott uns helfen, dass wir uns entscheiden, auf welchen Weg wir gehen sollen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, und eure Güte lasset kund sein. Oh, kann mich jemand helfen? Wie heißt das? Lasset kund sein, einigen Menschen. Allen. Eure Güte lasset kund sein, allen Menschen. Niemand ist ausgeschlossen, denn der Herr ist nahe und er kommt bald wieder. Möge der Herr uns segnen. Lasst mich ganz besonders beten. Liebe Herr, und wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass wir dir die Ehre geben können. Und wenn wir hier deine Gnade sehen und den reich gedeckten Tisch, dann macht es uns einfach sprachlos, dass du immer wieder und jedes Jahr neu für uns da bist, dass du uns so reichlich beschenkst, dass du uns überschüttend beschenkst. Wenn wir zurückdenken an die 300 Jahre, wo das nun eingeführt wurde, das Erntedankfest, oder eingeführt werden sollte und musste, weil eben immer wieder Erntemisserfolge da waren, da danken wir dir für den reichen Überfluss, den wir haben, und dass wir aus der Fülle wählen dürfen und dass wir ja gar nicht wissen, was Armut bedeutet in dieser Zeit. Danke, Herr, dass wir uns an dich wenden dürfen. Wir wollen uns freuen in dir, wir wollen dich für deine Güte preisen. Und wir danken dir, dass wir nachher ein Stück aus unserer Fülle einlegen dürfen, um es dann in den anderen Teilen der Welt zur Verfügung zu stellen, die wirklich unter Armut zu leiden haben und die deine Güte so nicht erfahren. Segne du nun noch einmal, und wir danken dir von ganzem Herzen und bitten, dass du auch weiter segnen möchtest. Wir preisen dich und beten dich an. In Jesu Namen. Amen.